Wie so vieles im Vorhof ist es auch aus Kupfer. Und ich danke dem Herrn, dass er uns in diesen Tagen so sehr ein Anliegen für den Vorhof gibt, zu sehen, wie wichtig unser Leib ist. Und ein Vers, der mich da die ganze Zeit schon beschäftigt, ist auch 2. Korinther 5, Vers 10. Vielleicht können wir den nochmal zu Beginn zusammen lesen. 2. Korinther 5, Vers 10. Dort steht, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder den Lohn empfängt für das, was er durch den Leib getan hat, es sei gut oder böse. Das ist wirklich, obwohl wir den Vers schon so oft verwendet haben und gelesen haben, war für mich neu zu sehen, wir werden gerichtet nach dem, was wir durch den Leib getan haben. Hier steht nicht, was wir durch den Geist oder durch die Seele getan haben, sondern durch den Leib. Das heißt, wenn wir Gläubigen mal alle vor dem Richterstuhl Christi stehen, dann wird der Herr uns nach dem beurteilen. Was haben wir mit diesem Leib, den er uns gegeben hat, gemacht? Dieser Vers allein muss uns schon zeigen, wie wichtig unser Leib ist. Und wenn das Leben vorbei ist für uns, dann können wir nichts mehr tun, was dann vor diesem Gericht zählen würde. Das zeigt wirklich, jetzt ist die Zeit. Und wir sollen Christus nehmen als zum Beispiel unser Brandopfer, um zu sagen, Herr, mein Leib ist für dich und dein Reich.
Amen.
Und überall, wo es Gericht braucht und dort im Vorhof sehen wir, es braucht viel Gericht. Herr, da bin ich auch bereit und willig, dieses Gericht in mir anzuwenden und ich will dieses Kupfer gewinnen. Ja, denn vor diesem Richterstuhl, wenn wir heute viel Kupfer gewinnen, dann können wir dort mit Freimut und ohne Furcht erscheinen. Aber wenn wir heute kein Kupfer gewinnen, dann wartet dort viel Gericht auf uns. Also ist es besser, wenn wir heute das Gericht erfahren und ausreichend Kupfer gewinnen. Amen, lasst uns das wirklich tun. Und auch diesen Fortschritt, den wir gesehen haben im Römerbrief, war sehr gut zu sehen. In Römer 6 und 7 wird unser Leib genannt, der Leib der Sünde und der Leib des Todes. Und später in Römer 12 ist es ein lebendiger und heiliger Leib, ein lebendiges und heiliges Opfer. Und dort steht sogar Gott wohlgefällig. Da habe ich gemerkt, ich muss meine Vorstellung wirklich vom Herrn erneuern lassen. Mein Bild vom Leib war bisher sehr negativ. Ich dachte, ja, ist das Fleisch, ist es verdorben. Und das ist es auch von Natur aus. Aber wenn es durch diesen Prozess des Gerichts geht und Reinigung und Heiligung und dort im Vorhof alles erfährt, am Ende in Römer 12 lobt den Herrn, ist es ein lebendiges und heiliges Opfer. Das zeigt, der Leib ist für den Herrn gar nicht unwichtig oder einfach nur verdorben, sondern er möchte ihn auch heiligen, damit wir ihn geben können. Und wenn wir Römer 12 weiterlesen, sehen wir dort viele praktische Beispiele, wofür wir unseren Leib heute geben sollen. Und wenn wir jetzt fragen, okay, wie kann mein Leib geheiligt werden, dann müssen wir den Vorhof anschauen. Die Materialien dort und auch die Geräte und die Dienste der Priester dort. Und deswegen lass uns jetzt das Waschbecken anschauen, denn wir brauchen auch das Waschbecken, damit unser Leib durch und durch geheiligt wird. Und lass uns einfach mal die Verse in 2. Mose zusammen lesen, es sind nur 5 Stück. 2. Mose 30, 17 bis 21. Vielleicht könnt es mal die Brüder an der Sternacker Straße vorlesen. 2. Mose 30, 17 bis 21.
Weiter redete der Herr mit Mose und sprach, du sollst auch ein kupfernes Becken machen mit einem kupfernen Gestell zum Waschen. Und du sollst es aufstellen zwischen der Stiftshütte und dem Altar und Wasser hineingießen. Und Aaron und seine Söhne sollen aus ihm ihre Hände und Füße waschen. Wenn sie in die Stiftshütte gehen wollen, so sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Ebenso, wenn sie zum Altar nahen, um zu dienen und ein Feueropfer dem Herrn in Rauch aufgehen zu lassen. Und zwar sollen sie ihre Hände und ihre Füße waschen, damit sie nicht sterben. Das soll eine ewig gültige Ordnung für sie sein. Für sie und bei uns ist gerade ein anderes Fenster drin, Herr Jesus. Das soll eine ewige Ordnung für sie sein, für ihn und seinen Samen, für ihre künftigen Geschlechter.
Amen. Lob den Herrn für das kupferne Becken. Amen. Und wir sehen noch ein Vers weiter hinten, in 2. Mose 38, Vers 8. Vielleicht könnt ihr das auch noch lesen. Da steht noch ein wichtiges Detail zu diesem Waschbecken. 2. Mose 38, Vers 8.
Ihr seid stumm.
Und er machte das Becken aus Kupfer und sein Gestell auch aus Kupfer, aus den Spiegeln der dienenden Frauen, die vor dem Eingang der Stiftshütte Dienst taten.
Amen. So, bei diesem Waschbecken sagt uns das Wort nicht nur, aus welchem Material es bestand, sondern auch, woher dieses Material kam. Wir sehen hier, dieses Waschbecken wurde hergestellt aus Kupfer, und zwar aus den Spiegeln der dienenden Frauen. Das bedeutet, dieses Waschbecken war letztendlich ein einziger großer Spiegel. Und wenn du dort zu diesem Waschbecken gekommen bist, dann hast du wirklich in einen großen Spiegel geschaut. Ja, es ist wie bei den meisten Badezimmern. In fast jedem Badezimmer gibt es nicht nur ein Waschbecken, sondern auch einen Spiegel, damit man den Schmutz sieht und weiß, was man zu reinigen hat. Und auch dieses Waschbecken hier im Vorhof, es besteht aus lauter Spiegeln, Kupferspiegeln. Das ist so gut für uns zu sehen, ja. Das heißt, wenn wir zu diesem Waschbecken kommen, möchte Gott uns unseren Zustand zeigen. Denn sonst haben wir kein Bewusstsein, wie unrein wir sind. Und das ist das Erste, was wir sehen bei diesem Waschbecken. Wenn du drauf zuläufst, du siehst erstmal noch nicht so sehr, was drinnen ist, sondern es zeigt dir dich selbst, wie du aussiehst und deinen Zustand. Und Jesaja 64 zum Beispiel, Vers 5, ich lese es kurz vor, Jesaja 64, Vers 5, beschreibt sehr gut, was wir dort im Spiegel sehen werden. Dort steht, ich lese aus Schlachter, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein schmutziges Gewand. Wir sind alle verwelkt wie Laub und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und das betrifft jeden Menschen. So, wenn wir dort hingehen, auch als Priester, auch als gläubige Christen, dann werden wir sehen, wie unrein wir noch sind und dass unsere eigene Gerechtigkeit letztlich nur wie ein schmutziges Kleid ist. Und warum zeigt uns der Herr dieses Spiegelbild? Nicht, weil er uns verdammen möchte, sondern weil er uns retten möchte. Aber er weiß, wenn wir nicht unseren Zustand erkennen in diesem Spiegel, dann werden wir auch die Reinigung dort nicht wirklich ernst nehmen. Und werden denken, ja, wir sind schon gläubig, wir sind doch schon rein. Wir sind ja schon drin, wir sind schon durch den Eingang gegangen, wir sind wiedergeboren und glauben an Christus. Und doch gibt es dieses Waschbecken, weil wir eine gründliche und tiefe Reinigung brauchen. Und in Jakobus 1 ist dieser Spiegel nochmal erwähnt. Und in Jakobus 1 sehen wir noch genauer, was dieser Spiegel ist, was er bedeutet. Lass uns dort auch noch hingehen. Jakobus 1, 21 bis 25. Jakobus 1, Vers 21 bis 25. Darum, nachdem ihr alle Unsauberkeit und Überfluss an Schlechtigkeit abgelegt habt, nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut an, das eure Seelen zu retten vermag. Und dann heißt es, werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, die sich selbst betrügen, Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und kein Täter, der gleicht einem Mann, der sein angeborenes Gesicht im Spiegel betrachtet. Das heißt, sein natürliches Sein, seinen natürlichen Zustand. Er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und hat sofort vergessen, wie er aussah. Und dann sagt Jakobus, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut und darin beharrt, also nicht wegläuft und vergisst, sondern darin beharrt und nicht zum vergesslichen Hörer, sondern zum Täter des Werkes geworden ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. So, hier sehen wir, der Spiegel ist das Wort Gottes. Der nur ein Hörer des Wortes ist, der schaut in den Spiegel und geht weg und hat vergessen, was er gesehen hat. Es gibt keine Änderung bei ihm. Aber ein Täter des Wortes ist einer, er schaut in den Spiegel und Vers 25 zeigt uns, was ist der Spiegel? Gesetz der Freiheit. Lob den Herrn. Das Wort Gottes ist für die, die es nicht nur hören, sondern auch tun, ein vollkommenes Gesetz der Freiheit, in das sie hineinschauen. Dieser Spiegel ist das Wort Gottes. Und wie oft war das nicht schon unsere Erfahrung, dass wir ins Wort hineingeschaut haben und wir haben es gelesen und wir sind zum Herrn gekommen. Und wir haben nicht nur den Herrn gesehen im Wort, das sollen wir auch sehen, aber wir haben auch uns selbst gesehen. Wir haben unseren Zustand gesehen. Also mir ging es schon oft so. Ich habe das Wort gelesen und ich habe einerseits die unausforschlichen Reichtümer Christi darin gesehen und das war sehr ermutigend, aber ich habe auch meinen Zustand gesehen und wie unrein und verdorben ich noch bin. Und deswegen sagt Jakobus auch, es ist das Gesetz, das vollkommene Gesetz der Freiheit, denn Gott benutzt vor allem das Gesetz, um uns unseren Zustand zu zeigen. Wie Paulus zum Beispiel in Römer 7 auch erwähnt hat, Römer 7, Vers 7 zum Beispiel steht, ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Ohne das Gesetz als diesen Spiegel würden wir nicht mal erkennen, dass wir Sünder sind. Geschweige denn, welche Unreinheiten und verborgenen Dinge alle noch in unserem Herzen sind. Und Römer 7, Vers 12 sagte, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. So, wenn du in dieses Gesetz hineinschaust, dann siehst du, ja, Christus ist heilig, gerecht und gut, aber du siehst auch, ich bin unheilig, ungerecht und böse. Und so sehen wir dieser Spiegel, dieses kupferne Waschbecken als dieser Spiegel. Es ist das Wort Gottes. Es ist das Gesetz des Herrn, in das wir hineinschauen. Und Jakobus 1, diese Verse sollen uns wirklich zeigen, wie schauen wir hinein. Wenn wir nur hineinschauen, und wir sehen zwar unseren Zustand, aber wir gehen weg und wie dort stand, haben sofort vergessen, was wir gesehen haben. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und manches Mal ist mir auch schon passiert. Ich lese das Wort, der Herr öffnet mir die Augen für etwas, was in mir nicht gut ist, was er in mir ändern möchte. Und anstatt, dass ich beharrlich dran bleibe und es mit ihm behandle, gehe ich weg und habe es am nächsten Tag vergessen. An dem Tag, wo ich es gesehen habe, war ich noch sehr getroffen und dachte, oh Herr, das ist nicht gut. Aber schon am nächsten Tag manchmal ist es schon halb vergessen und am übernächsten Tag ist es ganz vergessen. Wenn ich so bin und so umgehe mit den Dingen, die der Herr mir zeigt, dann bin ich ein Hörer des Wortes. Aber Jakobus sagt, das ist nicht gut. Wir sollen solche sein, die in diesen Spiegel schauen und darin beharren und es tun. Und das zeigt uns auch, wie wir Kupfer heute gewinnen können. Wir haben so viel jetzt schon über Kupfer erwähnt. Und wie unser Bruder uns gestern Abend so klar ermutigt hat, es geht nicht darum, die Bedeutung zu verstehen oder die Erkenntnis zu haben. Die Frage ist, wie viel Kupfer haben wir in der Gemeinde? Wie viel Kupfer habe ich selber schon gewonnen? Wirklich dieses Material als geistliche Wirklichkeit in meinem Leben gewonnen. Und hier am Waschbecken sehen wir, ein wichtiger Punkt, um dieses Kupfer zu gewinnen, ist, wir kommen zu dem Wort als zu diesem Spiegel und gehen gründlich mit dem um, was der Herr uns zeigt. Und vor allem, wenn der Herr uns etwas in uns zeigt, was er behandeln möchte. Lasst uns gründlich damit sein und das Gericht vollziehen und zu sagen, nicht nur zu sagen, oh Herr, so bin ich. Und auch nicht nur zu sagen, Herr, vergib mir, sondern es macht einen Unterschied, habe ich bei mir selbst gemerkt, ob ich nur sage, Herr, vergib mir, oder ob ich sage, Herr, ich richte das. Ich richte das durch dich, der du das Gericht getragen hast. Herr, ich verurteile es. Und ich möchte, dass es weggeht. Und ich bleibe dran, bis es weg ist. Das ist so wichtig, bei diesem Spiegel hier zu sehen.
Amen.
Und wir haben das schon erfahren, zum Beispiel, wenn wir die Verfassung lesen, Matthäus 5 bis 7. Ist das nicht ein großer Spiegel, der uns zeigt, wie weit wir davon weg sind? Aber wie wir kürzlich in einem Vortrag hier gehört haben, nicht um uns zu verdammen, sondern damit wir zum Herrn kommen und sagen, Herr, hilf mir. Ich will, dass das in mir Gestalt gewinnt. Und ich richte, was in mir zu richten ist. Lob den Herrn. Amen. Und wenn wir so das Gericht in uns vollziehen, mit diesem Spiegel, dann werden wir Kupfer gewinnen. Und es ist gut, wie wir gehört haben, wenn es viel Kupfer in der Gemeinde gibt. Lob den Herrn dafür. Und dann sehen wir dieses Waschbecken. Die Schrift sagt uns auch, wo genau es stand. Und das ist auch sehr wichtig zu sehen. Es wurde aufgestellt zwischen der Stiftshütte und dem Altar. Und wofür wurde es aufgestellt? Damit die Priester ihre Hände und Füße waschen, bevor sie dienen. Und hier ist mehrmals auch betont in Mose, ihre Hände und ihre Füße. Es gibt dazu diese Stelle in Johannes 13, wo der Herr seinen Jüngern die Füße wäscht. Und Petrus wollte erst nicht, wollte gar nicht vom Herrn die Füße gewaschen bekommen. Und dann sagt der Herr zu ihm, wenn ich das nicht mache, hast du keinen Anteil an mir. Und dann, weil Petrus natürlich viel Anteil an Christus haben will, sagt er, okay, dann wasche mich nicht nur die Füße, sondern alles. Dann sagt der Herr zu ihm, alles ist auch nicht nötig. Genau, wir können es kurz hier lesen. Dann sagt Petrus in Vers 9, Herr, nicht die Füße allein, auch die Hände und das Haupt, also von Kopf bis Fuß. Und dann sagt der Herr, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, die Füße ausgenommen, sondern er ist ganz rein. Das zeigt, dass wir Gläubige, mit unserer Wiedergeburt wurden wir vom Herrn gebadet. Und insofern zeigt dieses Waschbecken auch, was den anfänglichen Schritt betrifft, auch die Taufe. Denn mit der Taufe haben wir gebadet und haben Christus angezogen. Lob den Herrn. Aber das müssen wir dann nicht nochmal und nochmal und nochmal machen, dieses Bad. Und der Herr sagt auch in Johannes 15, Vers 3, ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch geredet habe. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns gar nicht mehr reinigen müssen. Sondern beim Waschbecken sehen wir, die Hände und Füße, die müssen wir sehr wohl reinigen, und zwar mehrmals täglich. Warum? Weil unsere Hände und Füße das sind, was am meisten mit der Welt noch Kontakt hat. Und das ist auch, was der Herr gesagt hat. Wir wurden wiedergeboren, unsere Bürgerschaft ist in den Himmeln. Wir sitzen mit ihm in den Himmeln und doch leben wir noch auf dieser Erde, in dieser Welt, und haben Kontakt mit dem Irdischen. Ja, auch dort damals in der Stiftshütte, du kannst nicht vermeiden, dass deine Füße jeden Tag staubig werden, vor allem in der Wüste. Es ist unvermeidlich. Aber dieser Staub ist ein Problem für Gott. Wir haben beim Brandopferaltar gesehen, und schon in den Versammlungen davor, es gibt ein Gericht über die Welt, es gibt eine Abgrenzung gegenüber der Welt. So, die Priester können nicht da reingehen, mit dem Staub der Welt an ihren Händen und Füßen und dienen. Das wird Gott nicht akzeptieren. Und er war sogar sehr streng. Er hat gesagt, ihr sollt eure Hände und Füße waschen, damit ihr nicht sterbt. Gott war sehr streng. Wenn die Priester ihre Hände und Füße nicht vor dem Dienst waschen, dann werden sie sterben. So wichtig ist diese Reinigung. Die Reinigung unserer Hände und Füße. Und wir haben einige Verse in der Gliederung angeführt, die ihr gerne mal in Ruhe lesen könnt. Aus Jesaja und verschiedene Verse, die uns zeigen, wie unrein unsere Hände und Füße sind. Wir fassen so viele Dinge an, die noch mit dieser Welt zu tun haben. Wir bewegen uns noch in dieser Welt. Manchmal können wir sogar nichts dafür. Es ist einfach Staub an den Füßen. Ja, zum Beispiel, ich dachte daran, manchmal, wenn man abends zur Versammlung kommt, weiß nicht, Donnerstagabend, Freitagabend, ihr kennt bestimmt alle dieses Gefühl, du bist dir nicht wirklich einer Sünde bewusst, die du getan hast, aber du merkst einfach, ich habe Staub an den Füßen. Irgendwie, man merkt, man hat einfach Staub an den Füßen und braucht Reinigung. Und der Herr möchte uns hier zeigen, wenn wir in sein Haus kommen, um zu dienen, wir sollen nicht einfach reinlaufen und dienen, sondern wir sollen zum Herrn kommen, zum Wort kommen und sagen, Herr, wasche meine Hände und Füße. Ich will mit meinen irdischen Händen deine heiligen Dinge nicht einfach anfassen. Und wir sehen hier, zwei Dinge sind betont, bevor sie ins Heiligtum hineingehen. Und wir werden morgen noch über das Heiligtum sehen, dort mussten sie jeden Tag hineingehen. Mindestens morgens und abends den Leuchter anzuzünden, Räucherwerk darzubringen. Und jedes Mal, bevor sie in das Heiligtum hineingehen, müssen sie ihre Hände und Füße waschen. Aber sie müssen es auch machen, bevor sie zum Brandopferaltar gehen. So, obwohl der Brandopferaltar, wenn wir das Bild der Stiftshütte sehen, vorher kommt, müssen sie doch, bevor sie zum Brandopferaltar gehen, erstmal zum Waschbecken gehen. Und ihre Hände und Füße waschen. Und da muss ich sagen, das war auch schon oft meine Erfahrung. Wenn ich zum Beispiel am Samstagabend mein geistliches Opfer vorbereitet habe für die Festversammlung am nächsten Tag, auch da merke ich, ich kann mich nicht einfach hinsetzen und drauf losschreiben oder es einfach so machen nebenbei. Ich brauche Reinigung. Meine Hände, meine Füße müssen gereinigt werden. Und auch wenn ich zur Festversammlung komme am Sonntag, und wir das Fest feiern, in der heiligen Festversammlung. Wir können nicht einfach mit Händen und Füßen noch voll vom Staub der ganzen Woche dorthin marschieren. Sondern wir müssen erst zu diesem Waschbecken kommen. Zu sagen, Herr, reinige mich von dem ganzen Staub, von allem, wo ich Kontakt hatte mit dem Irdischen. Wo an mir noch Dinge kleben, die dir missfallen. Und das müssen wir wirklich ernst nehmen. Wir können nicht einfach, so wie wir sind, hineinlaufen und dienen. Und ich lese euch kurz was vor, oder wir können es auch, die Brüder können es gerne wieder aufschlagen am Bildschirm. In Jesaja 1, als eine Warnung für uns, wir müssen wirklich sehen, was passiert, wenn wir das missachten. Wenn wir in die Stiftshütte reinlaufen und dienen, aber ohne Hände und Füße zu waschen. Jesaja 1, ab Vers 11. Jesaja 1, ab Vers 11. Genau, dort sagt Gott zu seinem Volk, was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Das heißt, sie haben sehr viele Opfer gebracht, waren sehr aktiv dort am Brandopferaltar. Aber Gott sagt, ich habe die Brandopfer und das Fett der Mastkälber satt. Ich habe keinen Gefallen daran. Vers 12, wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Das heißt, sie waren dort im Vorhof und man denkt, hey, sie waren am richtigen Ort. Sie waren im Vorhof, vor der Stiftshütte. Sie waren an dem Ort, am richtigen Ort. Und sie haben die Dienste getan. Aber Gott sagt, ihr zertretet meine Vorhöfe. Warum? Weil die Füße nicht gereinigt wurden. Vers 13, nochmal, vergebliche Opfergaben. Dann sagt er, Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Das heißt, sie sind reingegangen ins Heiligtum, sie haben Räucherwerk gebracht, aber es war ein Gräuel für den Herrn. Sünde, Festversammlung ertrage ich nicht. Vers 14, ich bin müde, sie zu ertragen. Und dann Vers 15, nochmal die Begründung. Wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht. Warum? Denn eure Hände sind voll Blut. Und diese Verse haben mir wirklich einen gesunden Schreck gegeben, als ich sie gelesen habe vor ein paar Tagen. Zu sehen, wie weit es kommen kann, wenn wir zwar dienen im Haus des Herrn, aber ohne dieses Waschbecken ernst zu nehmen und unsere Hände und Füße dort zu waschen. Und das ist wirklich eine Gefahr, eine Warnung für uns. Es ist sehr gut möglich, man ist im Vorhof, man ist am Brandopferaltar, Man ist sogar im Heiligtum, man führt alle diese Dienste aus. Und übertragen auf uns gesprochen, du bist in der Gemeinde, du gehst zu den Versammlungen, du betest sogar jeden Tag. Aber wenn wir unsere Hände und Füße nicht reinigen, kann es sogar so weit kommen wie hier. Der Herr sagt, ich höre nicht, ihr könnt noch so viel beten. Und deswegen hat der Herr gesagt, wenn ihr das nicht macht, werdet ihr sterben. Und das, was wir hier in Jesaja 1 sehen, ist wirklich dieser Tod. Das ist geistlicher Tod. Man ist völlig empfindungslos geworden gegenüber der Reinheit und der Heiligkeit gegenüber Christus. Und deswegen ist Vers 16 so wichtig für uns. Lasst uns Vers 16 ernst nehmen und praktizieren. Dort heißt es, wascht euch, reinigt euch. Amen. Schafft eure bösen Taten von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun.
Amen.
Und das ist wieder dieses herrliche Gericht. Und diese Reinigung am Waschbecken ist nicht nur eine oberflächliche Reinigung. Es ist eine gründliche Reinigung. Der Herr sagt, schaff es hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Wie beim Sünd- und Übertretungsopfer. Es ist nicht nur eine Frage von Vergebung. Es geht hier wirklich darum, die Dinge zu behandeln und wegzuschaffen. Und vor allem, wenn wir im Haus des Herrn dienen. Am Ende sind wir sonst wie die Gemeinde in Sardes, in Offenbarung, eine tote Gemeinde. Ja, wenn wir nicht die Hände und Füße waschen, der Herr sagt, ihr werdet sterben. Am Ende sind wir immer noch eine Gemeinde, aber eine tote Gemeinde. Und das wäre wirklich schrecklich. Deshalb lasst uns dieses Waschbecken ernst nehmen und diese Reinigung gründlich vollziehen. Und dann sehen wir, was ist natürlich sehr wichtig, was ist in diesem Waschbecken drin, womit ist es gefüllt? Und lobt den Herrn, es ist gefüllt mit lebendigem, reinem Wasser. Nicht zum Trinken, sondern zum Waschen. Sagt extra 2. Mose 30, Vers 18, haben wir gelesen. Dort sagt er, stell ein ehernes Becken auf, zum Waschen. Es ist zum Waschen. Natürlich, Wasser in der Schrift hat verschiedene Bedeutungen. Es gibt auch das Wasser des Lebens, das wir trinken. Aber hier bei dem Waschbecken ist es ein Wasser zum Waschen. Und auch da hat der Herr mir Licht gegeben und mir gezeigt. So oft, wenn ich an Wasser gedacht habe, ich denke fast ausschließlich dran, den Herrn zu trinken. Aber ich habe nicht so ein Bewusstsein gehabt, das Wasser ist zum Waschen. Um meine Hände und Füße zu waschen, um alle Unreinheiten abzuwaschen. Es ist gut, den Herrn zu trinken, ohne Frage. Aber wir brauchen auch das Wasser zum Waschen. Hier an diesem Waschbecken. Und da müssen wir einen sehr wichtigen Vers lesen zusammen, und zwar Epheser 5, Vers 26 und 27. Können wir das auch nochmal aufschlagen? Epheser 5, 26 und 27. Dort sehen wir Vers 25, Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Aber wofür? Um sie zu heiligen. Indem er sie reinigte, durch das Wasserbad im Wort. Lob den Herrn. Und das ist das kupferne Waschbecken. Der Herr reinigt und heiligt seine Gemeinde durch das Wasserbad im Wort. Und dort sehen wir dieses Wasser, nicht nur der Spiegel, der kupferne Spiegel ist das Wort, auch das Wasser ist das lebendige und reine Wort, das uns reinigt. Und das schätze ich so sehr. Das Wort des Herrn ist wunderbar. Es ist einerseits ein Spiegel und zeigt uns den Zustand, aber es ist gleichzeitig auch das Wasser, das wir brauchen, um den Zustand zu ändern. Ist wunderbar. Wenn der Herr uns nur einen Spiegel geben würde, aber nicht die Lösung, das wäre sehr entmutigend. Aber dank dem Herrn, dass er uns den Spiegel gibt und das Wasser dazu. Das Wasserbad im Wort. Und dann Vers 27, wofür? Damit er sie sich selbst als eine herrliche Gemeinde darstellte, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und makellos sei. Amen. Das Waschbecken vermag uns heilig und makellos zu machen. Ist das nicht wunderbar? Wir haben hier einen praktischen Weg, um heilig und makellos zu werden. Lob den Herrn für das ganze Bild vom Vorhof, was uns wirklich den Weg der Heiligung zeigt. Und lasst uns lernen, Geschwister, so zum Wort zu kommen. Wenn wir zum Wort kommen, nicht nur um Leben zu bekommen. Und selbst Leben, was heißt Leben? Dieses Leben des Herrn, es ist ein reinigendes Leben. Hebräer 4, Vers 12, wir alle kennen diesen Vers. Das Wort Gottes ist was? Lebendig und wirksam und dringt durch. Das heißt, dass dieses Leben, was wir bekommen durch das Wort, es ist auch ein Leben, das eine Wirkung hat, das durchdringt, das unser Inneres scheidet. Und so müssen wir das Wort erfahren. Es soll nicht nur eine Quelle der Freude für uns sein, etwas, was uns erfrischt. Das gibt's auch, diese Wirkung. Aber hier beim Waschbecken sollen wir lernen, das Wort zu nehmen als dieses Wasser zum Reinigen. Und es ist gut, wenn wir das mehrmals täglich machen. Morgens, wenn wir aufstehen und zum Wort kommen, dieses Gebet, Herr, reinige und heilige mich durch das Wasserbad im Wort. Und nicht nur mich individuell, sondern wir haben gerade gelesen, seine Gemeinde. Dieses Waschbecken zeigt, der Herr möchte eine herrliche Gemeinde, nicht nur irgendeine Gemeinde. In Offenbarung 2 und 3 sehen wir lauter Gemeinden. Aber bei den meisten war der Herr nicht zufrieden mit dem Zustand. Wir wollen nicht irgendeine Gemeinde sein, sondern eine herrliche Gemeinde. Und solange der Herr dieses Ziel mit uns noch nicht erreicht hat, müssen wir viel Zeit beim Waschbecken verbringen. Täglich und mehrmals täglich. Ja. Zu sagen, Herr, reinige und heilige deine Gemeinde. Und auch füreinander. Beim Füßewaschen hat der Herr auch gesagt, das sollen wir beieinander tun. Nicht nur der Einzelne geht hin, jeder von uns geht hin, sondern wir sollen auch einander die Füße waschen. Lob den Herrn, uns gegenseitig helfen, voller Liebe die Unreinheiten abzuwaschen. Das ist so gut. Das ist wirklich so gut. Der Herr möchte eine herrliche Gemeinde bekommen und alle Flecken und Runzeln abwaschen. Und so sehen wir bei diesem Wasser, der Herr möchte alles abwaschen, was noch nicht heilig und makellos ist. Und auch Runzel. Runzel zeigt, da ist was alt geworden. Wie ist es zum Beispiel mit alten Gewohnheiten, die wir haben? Kann der Herr sie abwaschen oder haften sie uns immer noch an? Wir sollen dem Herrn sagen, Herr, nicht nur Flecken, sondern auch Runzel. Herr, wasche alle Runzeln ab in der Gemeinde. Alles, wo wir alt geworden sind, wo sich Traditionen eingeschlichen haben, alte Gewohnheiten, die man einfach nicht los wird. Durch das Waschbecken können wir sie loswerden. Lob den Herrn. Egal, wie lange wir schon mit etwas rumkämpfen, egal wie alt wir sind, beim Waschbecken hat jeder einen Weg. Selbst die hartnäckigsten Runzel wegzukriegen. Ist das nicht wunderbar? Der Herr möchte uns durch und durch erneuern, reinigen und heiligen. Amen. Lob den Herrn für dieses wunderbare Wort. Wir alle brauchen täglich ein Wasserbad im Wort. Doch, Amen. Und da müssen wir natürlich sehen, das heißt nicht nur, dass wir jetzt 2 Stunden in der Bibel lesen, dann haben wir automatisch im Wort gebadet, sondern es ist das Wort zusammen mit dem Heiligen Geist. Der Buchstabe allein, der reinigt nicht, der tötet sogar, sagt 2. Korinther 3, Vers 6. Aber der Geist gibt das Leben. Und der Herr hat gesagt, die Worte, die er geredet hat, sind Geist und sind Leben. So, wenn immer wir zum Wort kommen, wir kommen auch zu dem Herrn. Der Herr ist das Wort, es ist gar nicht zu trennen. Er ist dieses Wasser. Lob den Herrn. Er ist das Waschbecken, er ist das Wasser. Und wir kommen zu ihm und beten, dass sein Wort zusammen mit dem Geist uns reinigt und heiligt. Und dieses Wasser ist reinigt auch vom Tod. Deshalb hat der Herr gesagt, damit ihr nicht sterbt. Es reinigt vom Tod und bewirkt Auferstehung. Und so sehen wir, wie wir auch dieses Waschbecken brauchen, um von einem Leib der Sünde und des Todes hinzukommen zu einem lebendigen und heiligen Opfer, Gott wohlgefällig. Was ist passiert zwischen Römer 7 und Römer 12? Mittendrin war das Waschbecken. Lob den Herrn und der Brandopferaltar. Das ist so eine große Ermutigung, dass wir einen Weg haben, sogar in unserem Leib durch und durch geheiligt zu werden. So lasst uns das wirklich ernst nehmen. Und jeder von uns braucht auch einen Wunsch nach tieferer Reinigung. Wirklich, Geschwister, lasst uns nicht so oberflächlich sein mit dem Herrn und mit seinem Wort. Lasst uns gründlich sein. Wie der Psalmist im Psalm 139, er sagt, Herr, erforsche mein Herz, erkenne meine Gedanken, prüfe jeden Weg in mir und reinige mich gründlich. Doch, dank dem Herrn. Und wenn wir das machen, dann können wir auch vorwärts kommen. Das ist ganz unten auf der Gliederung unter fünftens. Die Voraussetzungen, um ins Heiligtum hineinzugehen. Wir brauchen einmal das Blut vom Brandopferaltar. Wir brauchen das Wasser vom Waschbecken. Und der Herr hat uns dort eine vollständige Reinigung vorbereitet. Und dann brauchen wir noch die heilige Priesterkleidung. So, dank dem Herrn. Im Vorhof hat Gott alles vorbereitet, was wir brauchen, um dann weiter hineinzugehen ins Heiligtum. Ich danke dem Herrn, dass es beides gibt, Blut und Wasser. Blut für die Reinigung von Sünde und Ungerechtigkeit und Wasser für die Reinigung vom Tod, von Flecken und Runzeln. Wir brauchen beides. Nur eins von beiden wäre nicht ausreichend. Und deswegen, als der Herr gestorben ist, heißt es, Johannes 19, Vers 34, es floss Blut und Wasser heraus. Deshalb gibt es im Vorhof zwei Stationen, einen Brandopferaltar und ein Waschbecken. Und wir brauchen beide für eine gründliche Reinigung und Heiligung. Amen. Und deswegen, den Vers lesen wir noch. Und dann höre ich dort auf. Hebräer 10, Vers 22. Lasst uns das noch lesen.
Genau.
Hebräer 10, Vers 22. Dort sehen wir nochmal Blut und Wasser. Amen. So lasst uns vorwärts kommen mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, die Herzen durch Besprengung vom bösen Gewissen gereinigt, das ist das Blut, und dann am Leib gewaschen mit reinem Wasser, das ist das Waschbecken. Dank dem Herrn.
Amen.
So, wir sehen hier, der Weg ist frei ins Allerheiligste, aber das heißt nicht, dass wir einfach hineinrennen. Wir brauchen jede Station auf dem Weg dorthin. Das müssen wir auch klar sehen, ja. Früher haben manche unter uns gelehrt, aus dem Ort, wo wir herkamen, haben manche gelehrt, dass wir die Dinge im Vorhof nicht mehr brauchen, weil der Weg ja frei ist. Aber das ist nicht, was Hebräer 10, 19 bis 22 sagt. Ja, wir haben Freimut und er sagt auch, lasst uns vorwärts kommen, aber bitte nicht die Station davor auslassen, sonst werden wir sterben. Das gilt auch heute noch für uns. Aber lob den Herrn, dass wir diesen lebendigen Weg haben. Wie hier steht, wir haben einen neuen und einen lebendigen Weg.
Amen.
Unser Herz ist besprengt mit dem Blut und unser Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lobe den Herrn. Amen.
Amen.
Manu, lob den Herrn für diesen wunderbaren Weg und dieses Waschbecken. Es führt an diesem Waschbecken, führt kein Weg vorbei, habe ich gemerkt. Als ich das jetzt gesehen habe, es ist wirklich notwendig, dass wir zu diesem Waschbecken auch gehen. Und es dient uns dazu, dass wir uns gründlich reinigen und wirklich ja dieses reine Wasser auch in Anspruch nehmen. Mhm. Und was wir auch in Jakobus 1 gelesen haben, wir haben solche zwei Schritte, die wir gehen sollen. Zum einen nahen uns diesem Waschbecken und dabei, indem wir uns nahen zum Waschbecken, sehen wir unseren inneren Zustand. Der innere Zustand, der wird bei uns bloßgestellt und wir sehen wie in diesem riesigen Spiegel hinein und es ist, alles wird bloßgestellt in uns. Und wie es auch in Jakobus dann heißt, dort heißt es, wir betrachten unser angeborenes Gesicht. Und später in Vers 25 geht es dann weiter. In einer anderen Übersetzung, wörtlich übersetzt, heißt es dort, aber der sich Vorbückende, der dann hineinschaut in das vollkommene Gesetz. Das heißt, es ist so ein Weg, wir laufen dorthin, bücken uns hinüber über dieses Waschbecken und schauen hinein. Und schauen in dieses wunderbare, vollkommene Gesetz der Freiheit, in das Wort Gottes schauen wir hinein. Aber dabei bleibt es dann nicht, es geht dann auch noch weiter. Es braucht auch nicht noch diesen zweiten Schritt, dass wir das Wasser dann auch nehmen. Weil wir müssen schon sehen, wir müssen aktiv werden. Weil wenn wir morgens in unser Bad laufen und den Wasser vor dem Spiegel stehen, wir bleiben ja auch nicht stehen und gehen dann wieder weg, wie es heißt. Es soll nicht so sein, wie der Mann in Jakobus, anschauen uns in dem Spiegel und dann wieder weglaufen. Nein, wir sollen an diesem Waschbecken wirklich verharren und dann auch dieses Wasser nehmen. Wie wir morgens aus dem Bad den Wasserhahn aufmachen. Wir müssen wirklich aktiv werden und das Wasser dann auch benutzen. Und was müssen wir reinigen? Wir müssen unsere Hände und unsere Füße reinigen. Und ja. Mir hat es einen größeren Eindruck gegeben in Jesaja 59. Jetzt um der Zeit willen können wir das nicht mehr alles lesen, aber ich möchte ein paar Punkte rausnehmen, was da an den Händen alles kleben kann. Und zwar kann, heißt es da, es kann unschuldiges Blut an den Händen kleben. Eure Hände sind mit Blut befleckt, heißt es da. Jesaja 59. Und das sind alles Dinge, Sprüche 6 sagt auch, das sind Dinge, die der Herr hasst es. Der Herr hasst es, wenn das an unseren Händen klebt. Oder später heißt es auch in Jesaja 59, Gewalttat. Gewalttat ist in ihren Händen. Oder Schuld und Unrecht an den Fingern. Und das muss uns wirklich so einen Eindruck geben, okay, vielleicht meinen wir jetzt, okay, wir sind ja nicht solche, die jemanden umbringen und dann physisches Blut an unseren Händen klebt, oder wir sind ja auch nicht solche, die vielleicht gewalttätig sind und Gewalttat verüben. Aber wenn wir uns mal überlegen, was Clemens auch schon gesagt hat, dass wenn wir zum Brandopferaltar nahen, wenn wir Christus als unser Opfer erfahren haben und dann wollen wir das Opfer aufschreiben, aber an unseren Händen klebt noch sowas, unreine Gedanken oder ist ein unreines Motiv dahinter, und dann schreibe ich das auf und bringe am Ende das dem Herrn da. Das kann der Herr auch nicht annehmen, das kann ihm dann auch nicht wohlgefällig sein. Deswegen braucht es wirklich dieses lebendige Wasser, das uns da unsere Finger, unsere Hände da so wunderbar reinigt. Oder noch ein Beispiel, wenn ich jetzt eine Einladung verschicken will, gerade zu dieser Konferenz hier, ich schreibe jemanden eine Nachricht, möchte ihn einladen oder später für Gemeinschaft, wenn ich da meine eigenen Dinge noch reinbringe und wirklich unreine Motive an mir, Unreinheit an mir klebe, dann ist es auch kein Dienst für Gott. Dann ist es auch nicht wohlgefällig für ihn. Deswegen, es ist wirklich notwendig, dass wir dieses Waschbecken, das dort steht, dass wir auch immer wieder da zu diesem Waschbecken laufen.
Amen.
Und dann können wir auch, wie 2. Timotheus 2, Vers 8 sagt, 2. Timotheus 2, Vers 8 sagt, dass wir heilige Hände zu Gott erheben.
Amen.
Und das wollen wir tun. Wir wollen, wenn wir dann ins Heiligtum hineinlaufen, wir wollen heilige Hände vor Gott erheben. Was sonst der Herr Gott uns nicht annehmen kann.
1. Timotheus 2. Sorry, Mann. Nur den Vers, korrekt. Genau. 1. Timotheus 2.
1. Timotheus 2, Vers 8. Genau. Das sind die Hände, aber es gibt ja auch noch die Füße. Die Füße müssen auch gereinigt werden, sagt diese Stelle hier auch. Und Jesaja 59, was wir schon gelesen hatten, da geht es dann in Vers 7 und Vers 8 geht es noch weiter. Können wir alle mal heute Mittag lesen, wenn wir Zeit haben. Ich kann es kurz zusammenfassen. Da heißt es, die Füße laufen zum Bösen und eilen, um unschuldiges Blut zu vergießen. Wieder das, was der Herr hasst, das unschuldige Blut. Und weiter heißt es auch, den Weg des Friedens kennen sie nicht und sie machen sich krumme Pfade. Deshalb brauchen unsere Füße auch eine Reinigung. Mhm. Weil wir eben, wie wir schon gehört haben, so oft noch den Staub der Welt an uns haben. Und am Ende machen wir krumme Pfade im Haus Gottes, und das wollen wir nicht. Wir wollen gerade Pfade machen, gerade Bahnen für den Herrn, und seine Pfade sollen wirklich gerade sein, und wir sollen die Wahrheit, auf dem Weg der Wahrheit gehen.
Amen.
Zum Schluss noch ein letzter Vers in Klagelieder 3, die Verse 40 und 41. Klagelieder 3, Vers 40 und 41. Daran sieht man nochmal diesen Weg, den wir gehen, wenn wir zum Waschbecken laufen. Da heißt es, lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Das heißt wieder, wir prüfen die Wege und erforschen sie. Das heißt, wir schauen in diesen Spiegel hinein und kehren dann um. Dann müssen wir auch zum Täter werden, das Gericht in uns vollziehen und anwenden und umkehren zum Herrn. Und dann können wir, wie es in Vers 41 dann heißt, unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Weil wir dann wirklich dieses Wasser genommen haben im Waschbecken, wir sind zum Täter geworden und haben unsere Hände da gereinigt und können dann diese heiligen Hände auch im Haus Gottes erheben zu ihm.
Amen.
Und das soll wirklich uns so einen Eindruck geben, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit haben wir sicherlich viele von uns, wir waschen häufiger die Hände, gerade durch diese ganze Geschichte mit Corona, und desinfizieren sie. Und so gründlich, wie wir da sind und so oft wir dies auch tun, das wollen wir im Hause Gottes auch so.
Ja, Amen.
Amen.
Weil er ein heiliger Gott ist und wir unsere Hände auch heiligen sollen. Und damit wir sie als heilige Hände zu Gott erheben können. Mhm.
Amen.
Amen. Amen. Ja. Okay, noch. Der Geist drängt noch, auch wenn die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist. Aber das Waschbecken ist so wichtig auf unsere Heiligung. Nicht nur für uns selber als den Leib und den Tempel Gottes, sondern auch für die ganze Gemeinde. Es hat mir schon noch echt eine Furcht gegeben, dass es heißt, wenn die Priester nicht die Hände und Füße waschen, dass sie dann sterben werden. Das ist schon sehr, sehr stark. Da denkt man sich, okay, habe ich halt einmal vergessen, die Hände zu waschen. Wenn ich meine Eltern, ich musste daheim immer die Hände waschen vor dem Essen, aber ich habe mich da versucht, oft drum zu drücken und habe gedacht, naja, wenn ich es mal nicht mache, ist nicht so schlimm. Aber die Konsequenz, die es im Heiligtum gibt, die ist sehr hart. Das ist mehr als nochmal zurückgeschickt werden, okay, jetzt wasch mal deine Hände. Sondern das ist, du stirbst. Mhm. Und eine Gefahr, die ich dabei gemerkt habe, ist, wenn wir schon länger dienen oder auch schon öfter den Dienst am Brandopferaltar gemacht haben und im Heiligtum waren, das heißt, dass wir öfter gebetet haben oder an Geschwisterspeise ausgeteilt haben, dem Herrn die Opfer gebracht haben, dann haben wir im gewissen Sinne schon gelernt, wie die Dienste funktionieren. Aber das birgt die Gefahr, dass wir die Sachen machen, ohne gereinigt zu sein. Das ist das, was das Volk gemacht hatte. Die kannten die Satzungen sehr gut. Die wussten schon, was man wann bringt, wann die Festzeiten waren und wie das ging. Aber sie haben sich nicht gereinigt. Weder ihre Hände äußerlich, aber noch viel mehr war das Herz das Problem. Sie haben das äußerlich weitergemacht, alle Dienste, die es dort gab. Aber das hat dem Herrn nicht mehr gefallen. Das war ein Gräuel für ihn. Alles, was sie dann gemacht haben, wurde in wahren Gottes Augen umgedreht. Ihr Gebet ist wie Sünde. Die Opfer, die sie bringen, ist, wenn sie irgendwelche anderen Tiere töten und Gräuel verüben. Und all diese Dinge, weil sie sich nicht gereinigt haben. Bei uns ist bei der Vorbereitung aufgefallen, dass wenn die Hände und die Füße vorkommen, bei der Reinigung, dass bei den Händen sehr, sehr oft das Herz mit dabei steht. Obwohl es hier heißt, wenn bei den Priestern, sie müssen die Hände und Füße reinigen, sehen wir doch im Wort, dass bei den Händen das Herz dazugehört. Herz und Hand geht zusammen. Und diese Reinigung brauchen wir. Besonders, wenn wir im Haus Gottes dienen möchten. Und ich fand es auch sehr gut, wie ein Bruder schon gesagt hat, morgens brauchen wir diese Reinigung, um in den Tag zu starten. Aber die Priester haben die Reinigung nicht nur am Morgen gebraucht, sondern sie haben ja auch abends gedient, haben wir gelesen, bei den beständigen Opfern. Am Morgen mussten sie was bringen und am Abend. Und wahrscheinlich haben sie sogar nicht nur zweimal das Waschbecken gebraucht, weil sie mussten Dienste am Altar machen und sie mussten Dienste in der Stiftshütte machen. Und wenn sie am Altar gedient haben und dann in die Stiftshütte gehen mussten, kann es gut sein, dass sie wieder sich waschen mussten. Und so war dieses Waschbecken immer da, dass sie sich gereinigt haben. Und das ist auch meine Erfahrung geworden. Die Reinigung am Morgen reicht nicht für den Tag aus. Wenn dann Staub der Welt kommt, da kann ich nicht warten bis zum nächsten Morgen. Weil dann werde ich beschmutzt und dann sage ich, okay, jetzt bin ich dreckig, jetzt kann ich nicht mehr weiter dienen, jetzt mache ich halt meine eigenen Dinge noch so, die am Tag anstehen und morgen geht's dann nochmal neu ins Heiligtum rein. Das ist nicht der Weg des Herrn, sondern wir haben das Waschbecken, damit wir uns am Tag immer wieder reinigen können. Wenn ich merke, dass ich beschmutzt wurde durch Dinge, die ich gelesen habe und gehört habe, das habe ich letzte Woche, darüber hatten wir auch kurz Gemeinschaft, haben andere Geschwister Videos geschickt oder mal Texte und man sieht auch so in den Nachrichten oder dann, je nachdem, was man sich anschaut, gibt es überall Schmutz und Staub, das der Feind versucht reinzubringen. Selbst wenn man in Quarantäne ist daheim, der Staub von der Schlange, der schafft es durch die Türen in die Ritzen immer reinzukommen. Sodass man sich, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht so geschafft, mich am Tag ganz vor Staub zu schützen. Aber der Herr sagt ja, das ist nicht so unbedingt das Problem, wenn du Staub hast, sondern dann gibt es das Waschbecken. Und dann sollen wir das nehmen und uns reinigen. Und das ist wirklich die Rettung auch. Das habe ich mehrmals erfahren, weil der Staub, der tötet dich auch. Der zieht mich immer mehr in den geistlichen Tod rein, wenn ich das nicht wegwasche. Aber das Wasserbad zu nehmen und zu sagen, Herr, ich reinige mich jetzt. Ich denke mal über das Wort nach, was ich heute Morgen gelesen habe. Ich lese vielleicht mal noch einen Vers. Oder ich höre noch mal was an, was an der Konferenz gesagt wurde. Oder spreche ein Gebet. Diese Reinigung ist so essentiell, damit wir dann auch weiter in den Dingen, die wir am Tag tun, dem Herrn dienen können. Und lasst uns das machen, weil es wird sonst, der Tod ist sogar nicht nur was dann uns betrifft, dass wir drinbleiben, sondern wenn wir dann noch mit dem Tod dann in dem Heiligtum dienen, dann breitet der Tod sich aus. Wir schaden nicht nur uns selbst, wir schaden den Geschwistern. Das ist eine ernste Sache, eine ernste Warnung, die der Herr gibt. Das wurde auch schon angesprochen, der Tod ist wirklich sehr schlimm. Und ich weiß nicht, vielleicht können wir da am Nachmittag auch nochmal Gemeinschaft haben, wie es über die Kapitel, die sich mit dem Tod beschäftigen. Aber diese Reinigung brauchen wir. Und dann, wenn wir uns alle reinigen, wenn wir es als Geschwister machen, immer und als Gemeinde, dann wird der Dienst den ganzen Tag über am Laufen gehalten. Dann hat Gott so einen heiligen Tempel mit vielen Priestern, die sich reinigen und die heilig wandeln. Und das wird so ein gewaltiger, ein herrlicher Ausdruck für den Herrn sein. Und das ist wirklich auf meinem Herzen, dass wir das gemeinsam, dieser Tempel des Heiligen Geistes sind, dass wir als der Leib Gottes uns reinigen und alle darauf achten, uns zu reinigen und ihm zu dienen. Dann werden wir nämlich auch gemeinsam Gott und den Vater zum Ausdruck bringen, sodass die Menschen es sehen können.
Amen.
Lass uns das Becken anwenden.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.